noch darauf eingehen. Heute Vormittag also das Thema die Urgemeinde als Vorbild und Anstoß. Zunächst im Anschluss an gestern Abend noch einige Merkmale, die zur Apostelgeschichte gehören, was für eine Bedeutung sie für uns hat. Wir gehen wie selbstverständlich davon aus, wir sind Christen. Woher kommt dieser Name Christen? Bisher sind wir dem in der Apostelgeschichte so nicht begegnet. Im 11. Kapitel der Apostelgeschichte wird das erste und das einzige Mal diese Bezeichnung aufgegriffen, dass dort in Antiochia die Jünger zuerst Christen genannt wurden, im Griechischen Christianus. Vorher und auch danach wurden und werden die Gläubigen einfach Jünger genannt oder Brüder. Wobei die Bezeichnung Brüder, Achim im Hebräischen, sich vorwiegend und speziell auf die jüdischen Glaubensgeschwister bezogen hat. Mehrfach werden die Gläubigen auch als Heilige bezeichnet oder einfach als zum Glauben gekommene. Interessant ist, was für uns im Pietismus immer wieder eine wichtige Rolle spielt, oder zum Beispiel bei Dietrich Bonhoeffer, dass die Bezeichnung Nachfolge nirgendwo auftritt. Dieser in den Evangelien bedeutsame Begriff spielt in der Apostelgeschichte keine Rolle. Die Bezeichnung Christen hat ihren Ursprung auch nicht im jüdischen Raum. Denn wenn wir das überlegen, ich muss gerade hier gucken, dass ich da mit meiner Maus reinkomme. Wo ist sie denn? Jetzt. So, jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Ja, also die Bezeichnung Christen hatte ihren Ursprung nicht im jüdischen Raum, denn dort werden die Jesusgläubigen eher als Nazoräer bezeichnet. Auch deshalb, weil Jesus ja der Messias-Titel nicht zugestanden wurde. Und man deshalb hat es vermieden, von den Messias-Anhängern zu sprechen. Dagegen im hellenistisch-heidnischen Bereich war der Messias-Titel unbelastet. Und der entsprechende griechische Begriff für Messias, Christos, Christus, wurde dann wie selbstverständlich für diejenigen angewandt, die sich zu dem Christus Jesus bekannten. Und so hat sich diese Bezeichnung offensichtlich rasch im römischen Kaiserreich ausgebreitet. Der römische Schriftsteller Tacitus, der schrieb so ungefähr um 110 nach Christus, rückblickend auf diese Zeit, im Zusammenhang des Brands von Rom, der ja im Jahr 64 unter Kaiser Nero stattgefunden hat, vom Bemühen des Kaisers, den Verdacht der Brandstiftung auf die Christen abzulenken, indem er sie beschuldigt hat. Tacitus schreibt, um das Gerede auszulöschen, schob Nero also Schuldige vor und belegte sie mit den ausgesuchtesten Bestrafungen, nämlich diejenigen, welche aufgrund ihrer Schandtaten verhasst waren und die das Volk Christianer nannte. Der Urheber dieses Namens Christus war unter der Herrschaft des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Für eine Zeit lang unterdrückt, brach dieser verderbliche Aberglaube wieder auf und nicht nur in Judäa, dem Ursprung dieses Übels, sondern auch in der Stadt Rom selbst, wohin alles Hässliche und Schändliche von überall her zusammenströmt und gefeiert wird. So Tacitus. Und wir merken hier,
wie er selber gegenüber den Christen eingestellt war. Das Interessante ist dann weiter an der Apostelgeschichte, das Wirken des Heiligen Geistes, das ein charakteristisches Thema sowohl im Evangelium als auch im zweiten Bericht in der Apostelgeschichte darstellt. Zu diesem Wirken des Heiligen Geistes zählt natürlich insbesondere das Pfingstereignis und der damit im Zusammenhang stehende Geistempfang, von dem auch dann in Einzelfällen später die Rede ist, das Phänomen der Zungenrede, die Weissagung bzw. Prophetie, vollmächtiges Reden, der Freimut im öffentlichen Auftreten und Bekennen, der Lobpreis Gottes in der Gemeinschaft und auch die Führung durch den Heiligen Geist auf dem Lebensweg Einzelner. Interessant ist dabei, dass vom Heiligen Geist in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte sehr viel häufiger die Rede ist als in den späteren Kapiteln. So ist in den Kapiteln 1 bis 11, also dem Bereich, in dem es um die Jerusalemer Urgemeinde und ihr erstes Ausbreiten in den samaritanischen Raum ging, dass da 42 Mal vom Heiligen Geist die Rede ist. Dagegen in den Kapiteln 13 bis 28, also im ganzen Rest, der mit dem Weg des Paulus zu tun hat, nur 28 Mal. Und das ist schon auffällig. Im Zusammenhang der Reisen des Paulus geht es ja sehr viel häufiger um Konflikte und um Leiden, Verfolgung. Aber auch, das müssen wir uns bewusst machen, darin ist der Heilige Geist genauso am Werk. Für uns bedeutet das, es geht nicht darum, dass überall das Auffällige, das Besondere gesucht wird, das mit dem Heiligen Geist zusammenhängt oder dass man sich vorstellt, dass es mit dem Heiligen Geist zusammenhängt. Also charismatische Phänomene sind nicht von vornherein die Gewähr dafür, dass hier Gott in besonderer Weise am Werk ist. Das Entscheidende und Wichtige, das zur Aufgabe des Heiligen Geistes gehört, ist und bleibt, dass er uns im Glauben mit Jesus verbindet und uns darin gewiss macht. Und das finden wir auch dort, wo jemand bedrängt wird, verachtet wird, lächerlich gemacht wird, aber er getrost und fröhlich zu seinem Glauben stehen kann und sich nicht kleinkriegen lässt. Auch das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Nun beschreibt die Apostelgeschichte das Leben der frühen Christen und bietet damit den nötigen Hintergrund zur Einordnung und zum besseren Verständnis der neutestamentlichen Schriften. Der Hintergrund des Alten Testaments und der Zusammenhang mit dem Alten Testament ist dabei zwingend vorausgesetzt. Manchen Christen heute erscheint dieser Zusammenhang mit dem Alten Testament eher fremd und unverständlich. Und doch bildet das Alte Testament den Hintergrund und die Grundlage für das richtige Verstehen des Neuen Testaments, speziell für das richtige Verstehen Jesu, aber auch der christlichen Gemeinde. Ohne das Alte Testament können wir auch Paulus nicht richtig verstehen, was Jude sein heißt und welche Bedeutung das jüdische Volk als Gottesvolk hat. Das kann nur vom Alten Testament her verstanden werden. Und das gilt genauso für das Verstehen des Christseins. Gestern Abend haben wir das gesehen, dass es im Grunde eine besondere Form des jüdischen Glaubens darstellt, wenn es sich auch in seiner späteren Entwicklung davon entfernt hat. Die hier genannten Stellen sind dafür nur einige kleine Beispiele, wenn es zum Beispiel etwa noch im Lukas-Evangelium Kapitel 24 heißt, dass Jesus gegenüber den Emmaus-Jüngern anfing bei Mose und allen Propheten und ihnen auslegte, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Oder in Apostelgeschichte 8. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese: wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Das war die Stelle, die der äthiopische Finanzminister unterwegs gelesen und nicht verstanden hat und die ihm dann von Philippus ausgelegt wurde, eben aus Jesaja 53, Altes Testament. Oder in Apostelgeschichte 17, wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein in die Synagoge und redete mit ihnen an drei Sabbaten aus der Schrift. Die Schrift meint immer hier das Alte Testament. Oder in Vers 11 dann: diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich in der Synagoge. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Und ein Kapitel später: denn er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schriften, dass Jesus der Christus ist. Ohne das Alte Testament wäre das nicht möglich gewesen. Vom heutigen Verständnis her könnten wir fragen, wozu wir diesen alttestamentlich-jüdischen Hintergrund brauchen. Letzte Woche hatte ich Kontakt mit einem Ehepaar, das miteinander die tägliche Bibellese durchgeht. Anfang November fanden sich dort die Texte aus dem Jeremia-Buch und den Klageliedern. Sie haben sich sehr schwer getan und sich gefragt: was soll das? Wir können damit nichts mehr anfangen. Wir leben in einer völlig anderen Zeit. Wozu braucht man das? Das ist so eine fremde Welt, die mit der heutigen nichts zu tun hat. Ist es nicht wichtiger, überhaupt eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben? Eine berechtigte Frage. Aber überlegen wir, was das bedeutet, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Es ist im Grunde wie das Verhältnis zwischen zwei sich liebenden Menschen. Man kann sich nur dann dauerhaft finden und eine tragfähige Lebensbindung eingehen, wenn man sich genau kennenlernt, zu verstehen und anzunehmen bereit ist. Und dazu gehört gerade auch, was zur jeweiligen Vergangenheit gehört, was einem selbst sonst fremd ist, vielleicht sogar abschreckend erscheint. Aber ich kann den anderen nur dann wirklich lieben, wenn ich ihn auch mit seiner Vergangenheit, mit seiner Herkunft, mit seiner Geschichte verstehen und annehmen kann. Und das ist bei Jesus genauso. Sonst laufen wir Gefahr, im anderen nur unser erträumtes Ideal zu sehen. Und dann umso mehr enttäuscht zu werden. Und so ist es auch mit der Beziehung zu Jesus. Jesus ist kein erträumtes Ideal. Wenn wir ihn kennen und verstehen, ihm rückhaltlos zu vertrauen lernen wollen, dann kommen wir um die ganze Bibel. Geht es dann um das Neue Testament, dann kommen wir um die ganze Bibel nicht herum. Ohne die Wurzeln des Alten Testaments bleibt das Neue Testament im luftleeren Raum. Unser Glaube trocknet dann aus. Auch und gerade für die Menschen von heute, denen geschichtliche Kenntnisse eher fernliegen, ja, für die Gott eine realitätsfremde Metapher darstellt, ist der Zusammenhang mit dem Alten Testament wichtig, um der Person Jesu nahe zu kommen. Das Alte Testament ist ein Beleg dafür, wer Jesus ist als der Messias und Gottessohn. So finden wir es in Apostelgeschichte 3, wo Petrus sagt: so aber hat Gott erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden soll. Oder in Kapitel 9: und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottessohn sei. Da ist die Rede vom frisch bekehrten Paulus. Oder ein Kapitel, oder zwei Verse später. Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass dieser der Christus ist. Und in Kapitel 18, denn er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schriften, dass Jesus der Christus ist. Also wer Jesus als der Christus und als der Sohn Gottes ist, das können wir nur aus dem Alten Testament lernen und verstehen. Und deshalb darf auch, dass Jesus der Christus ist, für uns nicht zur bloßen Namensformel verblassen. Wir sprechen vom Bekenntnis zu Jesus Christus. Das erscheint wie ein Name. Aber es ist nicht mehr erkennbar, dass der Christustitel vom Judentum her eine ganz besondere Bedeutung hat. Und genauso Jesus als der Sohn Gottes, da steckt eine solche Dynamik drin vom Alten Testament her, die wir nur von dort her richtig fassen können. Und das merken wir dann auch, wenn zum Beispiel von der Erfüllung prophetischer Ankündigungen im Alten Testament die Rede ist, wie am Anfang, als es um den Tod des Judas geht und Petrus sagt, ihr Männer, liebe Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahmen. Und dazu gehört nun insbesondere auch das Pfingstereignis selbst. Schauen wir uns das näher an. In Apostelgeschichte 2 wird also nun vom Tag der Pfingsten berichtet. Im Griechischen heißt es Hemerates Pentecostes, wörtlich der 50er Tag. Und dieser Name Pentecoste begegnet uns als Pfingstbezeichnung zum Beispiel auch im Englischen oder im Französischen. In der griechischen Bezeichnung Hemerates Pentecostes ist das der Name für das jüdische Wochenfest, Shavuot. Es stellt eines der großen drei Jahresfeste im Judentum dar. Das Wochenfest 50 Tage nach dem Passafest. Die Ausgießung des Heiligen Geistes an diesem Tag vollendet nun das Werk Jesu von Karfreitag und Ostern. Die Verkündigung des Kreuzestodes Jesu und seiner Auferstehung führt nun durch das Wirken des Geistes zur Veränderung, zur Erneuerung der Menschen. Und das ist zum Beispiel erkennbar, wenn wir ansehen, aus welchen Ländern überall die Menschen, die jüdischen Pilger nach Jerusalem sich auf den Weg gemacht haben und die dann in der Predigt des Petrus auch angesprochen werden. Und wenn wir das hier auf der Karte anschauen, das wirkt gerade so, als Jerusalem der Mittelpunkt der Welt wäre, aber von überall her sind die Menschen nach Jerusalem gekommen. Das stellt die Bedeutung von Jerusalem für die Juden in der damaligen Welt dar. Und die hören nun das Evangelium aus dem Mund des Petrus, wo plötzlich die Scheu, die Angst nach dem Osterereignis, wo die Jünger sich zurückgezogen haben aus Angst vor Verfolgung, nun plötzlich abgelegt ist. Und alle hören es und können in ihrer Sprache verstehen, was Petrus sagt. Und für diese Gemeinde, die sich daraus gebildet haben, haben wir nun diese Beschreibung in Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe, teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ein ganz zentraler Abschnitt, in dem uns auch die Urgemeinde als ein Vorbild und ein Anstoß vorgeführt wird. Wenn wir uns das näher anschauen, dann sehen wir zunächst einmal die zentrale Rolle der apostolischen Lehre. Wir leben heute in einer Zeit, in der Lehrfragen immer weiter in den Hintergrund treten. Lehrfragen tragen dazu bei, dass man sich streitet. Ja, der Vorwurf von außen, die ganzen Religionskriege und Streitigkeiten, da ist nur die Religion dran schuld. Wenn wir dazu auf Distanz gehen, dann gibt es auch keinen Streit, keinen Krieg. Wir müssen zugestehen, das war leider so. Und vergleichbare Streitigkeiten finden auch heute noch statt, dort, wo Lehrfragen hervorgehoben werden. Aber schauen wir auf der anderen Seite, welche Folgen es mit sich bringt, wenn wir Lehrfragen ganz zurückstellen. Dann wird es im Grunde egal, was die tragende Grundlage darstellt. Dann tritt das Gefühl in den Vordergrund. Dann geht es um Emotionen. Dann geht es um Dafürhalten, um Meinungen. Und die treten teilweise so weit auseinander, dass es keine Einigkeit mehr gibt. Die Lehre der Apostel ist die Grundlage dafür, dass wir die Gemeinsamkeit im christlichen Glauben, in dem, was uns miteinander verbindet, von Anfang an durch diese zwei Jahrtausende hindurch bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit, als Christen kennzeichnet. Es ist ausgeschlossen, Lehrfragen einfach in den Hintergrund zu stellen. Wenn es darum geht, uns als Christen in unserem Selbstverständnis zu verstehen und zu definieren, dann brauchen wir auch die apostolische Lehre. Und das gründet auf dem, was die neutestamentlichen Evangelien von Jesus berichten, genauso wie auf dem, was wir in den neutestamentlichen Schriften lesen. Und die bauen wiederum eben auf dem Alten Testament auf. Das zweite Merkmal, das wir an der Urgemeinde erkennen können, ist die Verbundenheit im Glaubensleben. Die Gemeinschaft untereinander. Für uns heute eine große Herausforderung, wenn wir in Corona-Zeiten nicht mehr miteinander zusammenkommen können, nur noch auf Distanz miteinander real kommunizieren können oder eben jetzt auf dem Weg über Streaming und Internet. Wenigstens ist es möglich, in Gottesdiensten noch zusammenzukommen, wenn die Corona-Regeln eingehalten werden, sodass man sich sehen und auch auf in der Distanz miteinander sprechen können, hinter der Maske. Aber das, was damals und was auch sonst außerhalb von Corona-Zeiten zum Merkmal von Gemeinschaft gehört, miteinander verbunden sein zu können, sich nahe zu sein, miteinander reden zu können, sich in die Augen schauen zu können, nicht nur auf die Maske. Das ist ein wesentliches Merkmal von Christsein und wir hoffen natürlich alle, dass wir das bald wieder ohne Einschränkungen erleben können. Aber wir müssen auch hinzufügen, unser Glaube ist davon letztlich nicht abhängig. Ich denke daran, was Dietrich Bonhoeffer in seinen Schriften im Gefängnis damals notiert hat, wie sehr er als Einzelgefangener in Isolierhaft gelitten hat, nicht mehr in persönlicher Verbindung stehen zu können. Und dann aber auch zum Ausdruck gebracht hat, Er hält, für ihn ist jetzt nicht die Gemeinschaft, so sehr sie für ihn wichtig ist, das tragende Fundament, sondern der Glaube und das Wort Gottes. Also eben die Lehre, die apostolische Lehre. Und das kann einen auch in solchen Zeiten der Isolation halten. Wie viele Christen auch in anderen Ländern der Welt heute, die verhaftet sind, die im Gefängnis leben müssen, die nicht miteinander direkt kommunizieren können, leben ihren Glauben dadurch, dass sie sich an das Wort der Schrift halten. Aber wie wohl tut es, wenn wir auch miteinander zusammen sein können, im Gottesdienst, in Hauskreisen, in Bibelstunden, im persönlichen Gespräch in der Seelsorge, wo wir einander in die Augen schauen und einander beistehen und Zuspruch geben können. Zu dieser Verbundenheit im Glaubensleben, in der Gemeinschaft, im Griechischen heißt es ja die Koinonia, gehört es, dass die Christen bei den Mahlzeiten miteinander zusammen waren. Es ist vom Brotbrechen die Rede und damit ist das Herrenmahl, das Abendmahl angesprochen, das sie regelmäßig pflegten. Das Herrenmahl war nicht nur ein Ritual, eine liturgische Festlichkeit, sondern es war ein tiefes Bedürfnis, dadurch auch miteinander zusammen sein zu können und darin gleichzeitig auch mit dem Herrn Jesus Christus verbunden sein zu können. Und genauso gehörte auch das Gebet dazu, das Gebet des Einzelnen, genauso wie das Gebet in der Gemeinschaft, das gemeinsame Gebet, von dem öfters in der Apostelgeschichte die Rede ist und das zum Ausdruck bringt, was für eine Kraft darin steckt und wie es die Verbundenheit untereinander und mit Gott und Jesus Christus stärkt. Ein drittes Merkmal, das wir aus diesem Abschnitt in Kapitel 2 erkennen können, ist die Furcht vor Gott. Angesichts der Taten der Apostel, zu denen auch die Wunder gehören. Und Furcht ist in unserem heutigen Verständnis vielleicht besser als Ehrfurcht zu verstehen. Machen wir uns bewusst, dass das ein Aspekt darstellt, der uns heute auch weithin fremd geworden ist. Furcht, Ehrfurcht, Respekt. Wir sind uns heute oft so nah, dass jeder Respekt verloren gegangen ist. Und das wird auch auf Gott übertragen. Aber machen wir uns bewusst, wer Gott ist. Gott ist nicht der Kumpel, dem wir auf die Schulter klopfen und sagen, schön, dass du auch da bist. Gott ist und bleibt der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Heilige, vor dem wir nur winzige Sandkörnchen sind. Wir bleiben auf ihn angewiesen und können ohne ihn nichts tun. Das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Und dazu gehört auch diese Ehrfurcht, wenn es um Gottes Wirken heute unter uns geht, so wie es damals die Apostel gezeigt haben. Das vierte Merkmal, das Teilen der materiellen Güter des täglichen Lebens, wodurch die Bedürftigen unterstützt und die sozial Schwachen und Ausgegrenzten integriert wurden. Es war auffällig, wie es damals offensichtlich zur Urgemeinde gehörte, dass Lukas es so stark hervorhebt. Später in der Apostelgeschichte ist kaum noch davon die Rede. Ja, als die Gemeinde in Antiochia anlässlich der Hungersnot selber Gaben und Mittel einsammelte und durch Paulus und Barnabas nach Jerusalem schickte, um damit die Heiligen in Jerusalem zu unterstützen. Da wird etwas erkennbar, oder die Sammlungen, die dann Paulus später durchführte und die er in seinen Briefen angesprochen hat. Aber interessant ist, dass dann in der späteren, nachneutestamentlichen Zeit, in den ersten Jahrhunderten von den Christen genau das wiederum gesagt wird, wie sie zusammengehalten haben und die Bedürftigen unterstützt haben. Aber nicht nur die Bedürftigen innerhalb der Gemeinde, sondern genauso auch außerhalb. Und das hat dazu beigetragen, dass sie wirklich aufgefallen sind, man neugierig geworden ist und nicht wenige sich den christlichen Gemeinden angeschlossen haben. Die Gütergemeinschaft ist keineswegs also nur auf die Urgemeinde beschränkt. Und deshalb hat auch die Idee des Kommunismus daran angeknüpft. Nur ist es dort zum Gesetz geworden. Wir dürfen nun die Geschichte von Ananias und Sapphira, die in diesem Zusammenhang berichtet wird, die einen Acker verkauft haben und einen Teil des Geldes nur dann der Gemeinde zur Verfügung gestellt haben, aber behauptet haben, das sei ihr der ganze Erlös und dafür dann bestraft wurden, nicht so verstehen, als ob hier nun mit der Gütergemeinschaft ein Gesetz aufgerichtet worden wäre. Es war und blieb eine freiwillige Angelegenheit. Ananias und Sapphira wurden bestraft, weil sie gelogen haben, weil sie behauptet haben, das ist alles, was sie nun der Gemeinde zur Verfügung stellen, der ganze Erlös. Und damit haben sie den Heiligen Geist selbst belogen. Ein fünftes Merkmal war regelmäßige Treffen im Tempelhof, Vorhof. Und das bedeutet, sie sind in der Öffentlichkeit aufgetreten. Sie hatten keine Scheu mehr. Und in der Öffentlichkeit auftreten heißt, ihre Verkündigung konnte von allen gehört werden, die dort ein- und ausgingen. Das gehörte dazu. Und interessant ist, wie sich dadurch immer mehr Menschen der ersten Gemeinde angeschlossen haben. Ein weiteres Merkmal ist das Gotteslob im gemeinsamen Erleben. Wenn Gott so stark erlebbar eingreift, dann ist es natürlich naheliegend, dass man ihn lobt. Aber ist es wirklich so naheliegend? Wie oft können wir heute auch im persönlichen Ergehen die Erfahrung machen, dass wir Glück in Anführungszeichen hatten, davongekommen sind? Wie ergeht es uns jetzt in Corona-Zeiten? Wie weit sind wir durchgekommen? Es gibt viele, die schwer darunter leiden müssen, weil ihre Einnahmen radikal weggebrochen sind. Sind wir als diejenigen, die besser durchgekommen sind, dankbar und loben Gott dafür? Aber ist es umgekehrt dann ein Grund dafür, bei denen, die leiden müssen, zu sagen, da hat Gott jetzt nicht geholfen? Es gibt viele Christen, die genauso leiden müssen. Das äußere Ergehen ist kein Zeichen dafür, dass Gott dahinter steht. Und bei denen, denen es schlecht geht, dass Gott nicht dahinter steht. Nein, wir haben gesehen, dass Gott auch oder der Heilige Geist genauso dort am Werk ist, wo die Christen verfolgt und bedrängt werden. Das hat nichts zu sagen, aber wir haben die große Chance, in unserem Ergehen etwas zu zeigen von dem, was uns im Glauben hält. Das ist viel entscheidender. Und so ist auch diese Frage des Gotteslobes eine ganz persönliche Frage an uns jeweils im eigenen Ergehen. Kann ich noch, auch in dem, wo ich jetzt meine selber ungerechtfertigt zu leiden, Gott danken und ihn loben, dass er alles in Händen hat, dass ich vertrauen kann, Herr, auch wenn es mir jetzt schlecht geht, ich bin in deiner Hand. Dazu werden wir auch durch das, was uns in der Apostelgeschichte berichtet wird, immer wieder ermutigt. Und das siebte Merkmal schließlich ist das Wachstum der Gemeinde. Es ist unglaublich, wie in dieser Anfangszeit jeden Tag Hunderte, ja vielleicht sogar Tausende von Menschen aus dem Judentum sich der Gemeinde angeschlossen hat. Wie sie innerhalb weniger Wochen so stark gewachsen ist, dass allmählich auch der Überblick verloren ging und wie es uns dann in Apostelgeschichte 6 berichtet wird, die Notwendigkeit eintrat, die ordnenden Strukturen neu zu regeln, dass nicht mehr die Apostel allein für alles verantwortlich sind und dafür dann die Diakone berufen werden, mit dem Auftrag versehen werden, für die tägliche Versorgung derer, die bedürftig sind, beizutragen. Aber heute ist manchmal so, und wir erleben manche christliche Kreise, die Wachstum, äußeres Wachstum, zahlenmäßiges Wachstum als ein Erfolgsmerkmal herausstellen. Da sei der Heilige Geist am Werk. Ist das tatsächlich so? Gibt es ein Wachstumserfolgsevangelium, das man an Zahlen ablesen kann? Erfolg, Wachstum ist nicht zwingend ein geistliches Merkmal. Wir sehen es gerade dort, wo es auch Dürrezeiten gibt. Das soll nun kein Trost sein für uns, wenn es so wenig Menschen gibt, die neu zum Glauben kommen. Es kann tatsächlich auch an uns selbst, an unserer eigenen mangelnden Glaubwürdigkeit liegen. Aber auf der anderen Seite, es ist kein Merkmal, an dem wir unsere eigene Berechtigung, geistliche Berechtigung ablesen können. Es ist und bleibt etwas, was Gott tut und worüber wir keine Verfügung haben. Wenn wir nun in diese Anfangszeit der Urgemeinde hineinschauen und dem, was uns die Apostelgeschichte aus dieser Zeit berichtet, dann gibt es einige Anregungen, Impulse, aber auch eine Reihe offener Fragen, auf die wir nicht ohne weiteres Antworten geben können. Nur einige Beispiele dafür. Das Sprachenwunder an Pfingsten. In den Pfingstgemeinden und charismatischen Kreisen wird das sogenannte Zungengebet als ein entscheidendes Merkmal herausgestellt, an dem man vollmächtiges Christsein erkennen könne. Dieses Sprachenwunder an Pfingsten lässt aber Fragen offen. Es wird später nicht mehr davon berichtet. Und das Zungenreden oder das Sprachengebet, von dem Paulus dann auch später berichtete, war im 14. Kapitel des 1. Korintherbriefes, und von dem er von sich selbst sagt, dass er das jederzeit und vielfältig pflegt, aber nicht in der Öffentlichkeit, weil es ja nicht verständlich sei, aber für ihn persönlich eine enge Verbindung mit Gott ermögliche. Das heißt jetzt nicht, dass es allen in gleicher Weise zugänglich sein muss. Es ist und bleibt eine Gnadengabe, ein Charisma, und die Charismen sind verschieden verteilt. Und Paulus hebt dem gegenüber hervor, dass das offene, verständliche Reden, das er als prophetisches Reden bezeichnet, viel wichtiger ist, weil dadurch Menschen angesprochen, berührt und zur Umkehr motiviert werden können. Ein zweiter Impuls ist die Taufe und der Geistempfang. Wir haben mehrere Stellen in der Apostelgeschichte, in denen Taufe und Geistempfang eng miteinander verbunden sind. Wie ist das nun mit der volkskirchlichen Praxis der Kindertaufe, wo wir schlecht davon sagen können, da ist jetzt auch der Empfang des Heiligen Geistes sichtbar zu erkennen. Das tat sich damals zum Beispiel im Sprachengebet kund. Es gibt hier viele offene Fragen, und seit dem Mittelalter, seit der Reformationszeit mit der Täuferbewegung, auch gerade in der Tauffrage, ganz unterschiedliche Antworten und Wege. Ich halte daran fest, was uns auch durchaus auch aus der Apostelgeschichte nachvollziehbar ist: Die Taufe ist das Bekenntnis, das persönliche Bekenntnis zu Jesus, dass er Herr meines Lebens ist. Aber der Geistempfang ist eigentlich vorauslaufend. Denn ohne das Wirken des Heiligen Geistes kann ich ja nicht zum Glauben kommen. Und die besonderen Phänomene des Geistes müssen bei der Taufe nicht auftreten oder wenn der Geist an mir wirkt. Was die Kindertaufe betrifft, so sehe ich nach wie vor die Möglichkeit, dass ohne die geistliche Begleitung, die erzieherische Begleitung von Eltern, Paten und anderen, die ein getauftes Kind durchs Leben begleiten, um es anzuleiten, dann zum eigenen Glauben zu kommen, die Kindertaufe ein verlorenes Geschenk darstellt, verpufft. Und trotzdem, wir können letztlich nicht darüber verfügen. Es ist und bleibt Gott allein vorbehalten. Und manchmal kann man auch tatsächlich erleben, dass Menschen, die als Kinder getauft wurden und dann den Zugang völlig verloren haben, später doch von Gott berührt wurden und zum Glauben gekommen sind. Also es sind Fragen, die einfach dann auch Diskussionen auslösen, und das merken wir, da kommen wir nicht ohne weiteres zum Ende. Ein dritter Impuls, das Verhältnis zwischen Judentum und Christentum. Ich habe es gestern Abend ja schon ausführlicher angesprochen. Wir erleben vor allem in der Volkskirche heute eine große Distanz gegenüber der Frage Judenmission. Müssen wir als Christen Juden dazu anleiten, zum Glauben an Jesus als ihren Messias zu kommen? Es ist ein schlechter Weg, dass wir als Juden, als Christen aus den Heiden nun den Eindruck erwecken, wir wissen es besser. Und zumal wir als Deutsche mit der ganzen belastenden Geschichte des Holocaust erst recht vorsichtig sein müssen. Aber das kann nicht bedeuten, dass wir völlig darauf verzichten, jetzt diejenigen Juden, die zum Glauben an Jesus als den Messias kommen, auszusondern, auf Distanz zu ihnen zu gehen und sie als Unmenschen zu behandeln, wie es heute in der evangelischen Kirche leider immer wieder zu beobachten ist, indem zum Beispiel Vertreter messianischer Gemeinden vom Kirchentag ausgeladen werden oder gar nicht zugelassen werden. Das kann nicht sein. Wir sind als Christen immer auf die Wurzel des Judentums angewiesen. Und das, was das Neue Testament belegt, ist, dass Juden zum Glauben an Jesus als den Messias kommen. Und das macht auch uns als Christen aus. Deshalb können wir hier nicht ohne weiteres sagen, ist alles okay, sind getrennte Wege, das Christentum ist ein Parallelweg zum Judentum. Nein, so einfach können wir es uns nicht machen. Und dann erleben wir hier auch die spannungsvolle Frage des Verhältnisses von Gesetz und Freiheit. Wie gehen wir mit Geboten, mit den Ordnungen, mit Gesetzen um? Was ist ausschlaggebend? Wenn zum Beispiel die Apostel gegenüber dem Hohen Rat sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was bedeutet es für uns heute im Umgang mit dem Gesetz? Zum Beispiel jetzt auch mit den Corona-Verordnungen. Welche Rücksichten müssen wir nehmen? In welche Verantwortung sind wir hineingestellt? Freiheit ist keine Beliebigkeit. Auch im geistlichen Sinn nicht. Und das sind Fragen, mit denen sich Paulus dann selber später in seinen Briefen immer wieder auseinandersetzt. Wenn er in den Gemeinden auf der einen Seite es mit Christen zu tun hat, die eng gebunden sind an Gesetzesvorgaben, wie zum Beispiel dem Einhalten von Feiertagen, dem Verbot des Essens von Götzenopferfleisch und Ähnlichem, und auf der anderen Seite Christen da sind, die da locker damit umgehen, weil das Entscheidende Christus ist. Und Paulus stellt beide Seiten in Verantwortung, füreinander Rücksicht zu nehmen und dann auch einmal auf Freiheiten zu verzichten, um des anderen willen. Oder dann der Impuls der Führung Gottes auf dem Weg seiner Gemeinde und ihrer Vertreter. Wie kommen die Gemeinden zu Entscheidungen? Was ist richtig? Da wird beraten, da wird gebetet, da wird es losgeworfen, da wird Zeugnis, prophetisches Zeugnis gegeben, da passiert etwas, aus dem man dann wieder Rückschluss auf den Willen Gottes zieht. Zum Beispiel, als Paulus in Kleinasien unterwegs war und Richtung Bithynien wollte und dann gesagt wird, ohne nähere Beschreibung, der Geist wirrte es ihm, so dass er nach Troas kam und dort dann die nächtliche Vision hatte von dem Mazedonier, der ihn ansprach, komm herüber und hilf uns. Das sind alles Vorgänge, durch die Gott führt. Was davon können wir heute für uns in Anspruch nehmen? Und allein schon aus dieser Vielfalt, der wir in der Apostelgeschichte begegnen, können wir sehen, da gibt's nichts, was wir jetzt einzeln als berechtigt herausgreifen können. Gott ist auch heute in vielfältiger Weise auf dem Weg und niemand kann deshalb von der Art seiner Lebensführung in Anspruch nehmen, so wie ich es erlebt habe, muss es auch für andere gelten. Und dann interessant, wer hat in der Urgemeinde das Sagen? Die Apostel? Der Zwölferkreis? Oder Petrus als der führende, leitende Apostel aus dem Zwölferkreis am Anfang? Später beim Apostelkonzil sehen wir, dass Petrus keineswegs mehr das Sagen hat, dass es jetzt Jakobus ist, der Herrenbruder. Aber beim Apostelkonzil wird dann gesagt, der Heilige Geist hat uns angeleitet, das nun zu beschließen. Es sind einzelne Personen, es sind Gruppen, das Wirken des Geistes. Andererseits, es sind Propheten, Prophetien, Weissagungen, die uns aus dieser frühen Zeit berichtet werden. Wie sieht es bei uns heute aus? Wer sagt uns, worauf es ankommt? In der Praxis des heutigen Gemeindelebens ist es oft so, es sind die Verkündiger, die vorne stehen auf der Kanzel und Gottes Wort auslegen. Aber hat damit der Verkündiger automatisch auch die Autorität in Anspruch zu nehmen, das, was ich sage, ist Gottes Wort? Paulus weist im 1. Korintherbrief ausdrücklich darauf hin, dass wir als Gemeinde immer in die Verantwortung gestellt sind, zu prüfen, ob das, was gesagt ist, mit der Schrift übereinstimmt. Wir alle sind mitverantwortlich. Es ist nicht automatisch eine Autorität. Die Autorität hat höchstens das Wort der Schrift. Die Autorität ist Gott selbst. Aber dadurch, dass wir als Einzelmenschen in unserer individuellen Vielfalt, jeder für sich, etwas aufnehmen und natürlich für wichtig ansehen, ist es der natürliche Prozess, dass wir dann auch untereinander in Konflikte geraten, weil wir unterschiedliche Meinungen vertreten. Und deshalb sind wir auch in unserer Gemeinschaft, in unserem Miteinander darauf gewiesen, uns gemeinsam hinzusetzen, zu fragen, was steht da? Wie ist es zu verstehen? Was ist angemessen? Wir sind zusammengewiesen und nicht auf Einzelwege gestellt. Und dann noch, das gehört zwar nicht zur Urgemeinde, aber etwas später, in Kapitel 15 wird uns zu Beginn der zweiten Missionsreise von einem heftigen Streit zwischen Paulus und Barnabas berichtet. Sie sind sich miteinander in die Wolle geraten über die Frage, ob Johannes Markus wieder sie begleiten soll auf dieser Reise. Und Paulus war total dagegen, weil er in Markus eine Niete gesehen hat. Der hatte sich auf der ersten Reise von ihnen getrennt und ist in Perge wieder umgekehrt. Aber Barnabas, als der Vetter des Markus, sah sich für ihn verantwortlich und wollte sich nicht von ihm trennen. Darüber haben sich die beiden zerstritten und sind dann getrennte Wege marschiert. Interessanterweise, so heftig sie aneinander geraten sind und so unschön diese Szene gewesen sein muss, beide haben im Segen Gottes weiter gewirkt. Wenn uns auch in der Apostelgeschichte von Barnabas dann weiter nichts mehr berichtet wird, er hat sich auf den Weg nach Zypern gemacht. Lukas konzentriert sich ja auf den Weg des Paulus, aber auch diese getrennten Wege haben weiter dazu geführt, dass das Zeugnis von Jesus weitergetragen wurde. Auch heute kann es sein, dass wir uns gelegentlich in die Wolle geraten. Das ist nicht gut. Wir sind schon gefragt, wie wir in der Art von Konfliktbewältigung miteinander umgehen. Und heftige Auseinandersetzungen, unschöne Worte gar, sind in keiner Weise ein Vorbild. Aber es ist ein typisch menschliches Phänomen, das uns nicht den Zugang zu Jesus verbietet, sondern erst recht zu ihm führt. Denn wir werden dann schuldig und wir leben nicht davon, dass wir perfekte Menschen sind, dass wir ein perfektes Christsein vorführen, sondern wir leben von Vergebung. Davon, dass wir Vergebung in Anspruch nehmen. Und darin werden wir dann auch Vorbilder für die anderen. Dass wir auch zu unseren Schwächen stehen, sie zugeben und um Vergebung bitten können. Und das regt dann auch andere wieder an, zu ihren Schwächen zu stehen, sie zuzugeben, wenn sie Fehler machen. Das ist das, was christliches Zusammenleben in den Gemeinden kennzeichnet. Trennung als Ausweg im Konflikt kann also insofern durchaus eine Lösung darstellen, aber es bedarf auch dieser Bewältigung, dieser geistlichen Bewältigung in der Vergebung. Und ein letzter Impuls noch, der betrifft die Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen Norm und Normalität. Wir neigen dazu, aus dem Leben der Urgemeinde, wie es uns in der Apostelgeschichte beschrieben wird, ja, ein Idealbild herauszuziehen, es zum Maßstab zu erheben und unser Zusammenleben heute daran zu messen. Es wird zur Norm erhoben. Unsere Normalität sieht aber ganz anders aus. Es ist immer wieder ein Graben zwischen Ideal und Wirklichkeit zu erleben. Und gerade hier gilt nun genau das Gleiche, wie wir es gesehen haben jetzt bei dem Streit zwischen Paulus und Barnabas. Wir leben nicht davon, dass wir Ideale umsetzen, dass wir ideal leben, dass wir perfekte Christen sind. Es sind Maßstäbe, die uns anregen, die uns immer wieder in die Richtung weisen, auf die hin unser Leben führen soll. Aber wir müssen uns immer auch bewusst machen, wir sind sterbliche, sündige Menschen, auch als Christen, als erneuerte Menschen. Wir leben von der Vergebung, aber dazu gilt es zu stehen. Und das ist etwas, was dann auch zur Erneuerung, auch heute, beiträgt. So viel mal für heute Vormittag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.